liebe Geschwister und Freunde, gestattet mir mal eine kurze Vorbemerkung. Muss ich loswerden? Euer Empfinden für Pünktlichkeit ist für mich eine echte Herausforderung. Wir haben 4 Minuten zu spät angefangen. Mein Freund Jochen hat mir schon gesagt, du bist ein Preuße. Ja, ich bin ein Preuße. Aber wir wollen uns mal die deutsche Pünktlichkeit bewahren, ja? Ich sage euch das ganz liebevoll, bitte vergebt mir. Wir haben im vergangenen Jahr am Sonntag diese Reihe begonnen mit Martha und Maria. Wir waren im Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Und wir hatten das überschrieben mit, ich habe immer so ein paar Kandidaten, die verstecken sich hinter Säulen da. Das gibt bei mir gar nicht, ja. Ich muss euch im Blick haben, okay. Wir haben Martha und Maria gesehen. Der Herr Jesus ist das erste Mal im Haus dieser beiden Schwestern. Wir hatten das überschrieben mit die Frage der Prioritäten. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Da hieß es schlicht und ergreifend, Maria saß auch zu den Füßen des Herrn und hörte auf sein Wort. Und Martha war am Rödeln und am Machen. Die hatte Stress, die hatte Druck, die musste da wahrscheinlich ein Mehrgänge-Menü zubereiten und meinte, den Herrn Jesus noch zurechtweisen zu müssen, sage ihr doch. Ja, wir erinnern uns vielleicht daran. Ne? Heute möchte ich die zweite Begebenheit mit euch ein kleines Stück beseelen und die finden wir im Johannesevangelium Kapitel 11. Es geht um die Auferweckung des Lazarus. Ich möchte mit euch diesen Text abschnittsweise lesen. Ich lese jetzt zuerst Johannes 11 ab Vers 17. Als nun Jesus kam, fand er ihn, den Lazarus, schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Viele von den Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass was irgend du von Gott erbitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du dies? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie dies gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sagte, der Lehrer ist da und ruft dich. Als aber diese es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, indem sie sagten, sie geht zur Gruft, um dort zu weinen. Als Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus vergoss Tränen. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden auftat, nicht bewirken, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Bis hierher zunächst Gottes Wort. Wir lesen dann weiter. Wir haben also die zweite Begebenheit im Haus dieser 3 Geschwister, Martha, Maria und Lazarus. Wir hatten uns das im vergangenen Jahr gesagt, das war eine besondere Beziehung. Das war eine sehr enge Beziehung zwischen dem Herrn Jesus und diesen drei Geschwistern. Ich möchte mit euch nur mal so stichpunktartig auch die Verse davor besehen. Die Schwestern sandten ja einen Boten zu dem Herrn Jesus mit dieser Nachricht. Im Vers 3 lesen wir das, da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Und da empfindet man etwas von dieser engen Beziehung. Ja, der Herr Jesus, der liebte diese drei Geschwister. Und er war mit Sicherheit auch öfter in diesem Haus, als wir uns die Schrift berichtet. Das war ein ganz besonderes Verhältnis. Und wenn wir auch den Text, den wir gelesen haben, das besehen, dann wird für mich ja auch ganz persönlich etwas deutlich. Wir haben einen Herrn, der uns liebt und der ein Empfinden hat für deine und meine Nöte. Wir haben einen Herrn, der im Hebräerbrief in Kapitel 4, wie heißt das Stichwort? Wir erinnern uns, ja, im Hebräer Kapitel 4, da heißt es im Vers 14, ihr kennt alle dieses Wort, da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir, ausgenommen die Sünde. Wir haben einen Herrn, der war ganz Gott, aber er war auch ganz Mensch. Und wenn es um Leid geht, wenn es um Schmerz geht, wenn es um Verachtung geht, dann weiß er am besten, worum es geht. Er kann sich immer in deine und meine Situation hineinversetzen. Und er ist ein Herr, der Hebräerbrief beschreibt ihn als den Wahrhaftigen, als den echten hohen Priester. Ja, wir lesen ja vorher, dass er als der wahrhaftige hohe Priester sein Blut hineingetragen hat ins innere Heiligtum, ja, der den Weg frei gemacht hat zu Gott, dem Vater, der uns passend gemacht hat für die Gegenwart Gottes. Niemand von uns hätte eine Chance gehabt, diesem ewigen, heiligen Gott zu begegnen. Ja? Ich denke mal an ein Wort spontan, bei mir ist es mit den Manuskripten immer nicht so weit bestellt. Ja? 2. Korinther 5 ist ein ganz bekanntes Wort, das kennen wir alle. 2. Korinther 5, Vers 21, Vers 20, da heißt es, nein, 21 ist richtig. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Ich sage es nochmal erklärend. Den Herrn Jesus hat er zur Sünde gemacht, er, der keine Sünde kannte. Wir haben das eben gelesen im Hebräerbrief. Ausgenommen die Sünde. Ja, da war der Herr Jesus unantastbar und niemand konnte ihm da irgendetwas nachweisen. Und diese ganzen Gerichtsprozesse da auch vor dem Synedrium waren letztendlich eine Farce, ja, falsche Zeugen, die da auftraten. Ja, der Herr Jesus war unantastbar in Bezug auf Sünde. Und weil dem so war, konnte er auch allein die Last unserer Schuld und Sünde tragen, weil er dieses reine, heilige, fleckenlose Opferlamm war. Der Herr Jesus, der Sünde nicht kannte, hat er zur Sünde gemacht. Ich werde dieses Ausmaß überhaupt nie begreifen. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wehre mich, bei mir bäumt sich mindestens innerlich alles auf, wenn mir irgendwo Unrecht geschieht. Ja? Der Herr Jesus wurde mit der Schuld und Sünde von uns allen, aber nicht nur das, von der Schuld, mit der Schuld und Sünde einer ganzen Menschheit beladen. Er wurde zur Sünde gemacht, mit der Sünde identifiziert. Er, der rein und heilig war. Und dann heißt es, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Oder damit uns Gerechtigkeit würde von Gott durch den Herrn Jesus. Ich habe in meinem Berufsleben, ich hatte bis zur Wende etliche Schweißerpässe, ja. Und dann geruhten mal die lieben Wessis, uns sämtliche Schweißerpässe abzuerkennen, ja. Wir waren auf einmal die Affen auf den Bäumen, ja. Wir mussten ja erst den aufrechten Gang lernen nach der Wende, ja. So kam ich mal vor. Man hat uns alle Schweißerpässe aberkannt. Ja, mussten neu gemacht werden. So. Beim Schweißen, E-Schweißen oder WIG-Schweißen, ja, da braucht es einen Schweißschirm. Weil, wenn wir in diesen Schweißbogen hineinschauen würden, dann würden wir uns, wir haben gesagt, die Augen verblitzen. Ja. Und wer das Spiel kennt, das ist eine unwahrscheinlich schmerzhafte Angelegenheit. Du hast noch Tage danach das Gefühl, man hat dir eine Handvoll feinen Sand in die Augen geworfen. Wenn du nicht die entsprechenden Tropfen hast und sofort eintropfst, dann hast du echt ein Problem. Und wenn du da zu dicht dran bist und da richtig reinguckst, dann kannst du richtig dauerhaften Schaden nehmen, bis hin zur Erblindung. Das ist für mich ein schönes Bild, ja? Weil der heilige und gerechte Gott, wir haben das heute Morgen gelesen, ja? Heilig, heilig, heilig ist Jahwe der Heerscharen. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Weil dieser heilige und gerechte Gott, der Sünde nicht sehen kann, uns sieht durch den Herrn Jesus, ja, wie dieser Schweißschirm beim Schweißen, ja, wir würden vergehen in der Heiligkeit, in der Gegenwart dieses Gottes. Wenn dieser Gott uns nicht sehen würde, durch den Herrn Jesus, durch sein Werk. Uns wurde Gerechtigkeit von ihm durch das Werk des Herrn Jesus Christus. Ich werde das Ausmaß nie begreifen. Vielleicht mal in der himmlischen Herrlichkeit. Wir haben einen Herrn, der uns liebt, so wie er diese drei Geschwister liebte. Ja? Und dann heißt es im Vers 4, als bei Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Da kommen wir nochmal hin. Ich möchte später darauf Bezug nehmen. Und dann finden wir diesen Vers 5. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Er liebte sie. Und Geschwister, hier könnten wir auch durchaus unsere eigenen Namen einsetzen, ja? Der Herr Jesus liebt dich und mich. Der Herr Jesus liebt grundsätzlich alle Menschen. Und weil er liebt und weil Gott liebt, das war einer der ersten Verse, die wir mindestens während der Versammlung groß geworden ist, gelernt haben, ja? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt oder also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das war einer der ersten Verse, die ich lernen durfte in der Sonntagsschule. Johannes 3, 16. Weil Gott liebt, weil der Herr Jesus liebt, dürfen wir, wenn wir das wollen, Frieden, Gerechtigkeit, ewiges Leben haben durch das Werk des Herrn Jesus. Wir haben jetzt im Vers 17 schlicht gelesen, als nun Jesus kam, fand er ihn schon 4 Tage in der Gruft liegen. Die Schwestern senden zum Herrn Jesus und der Herr Jesus, der kann da ganz cool aushalten, würde die Jugend heute sagen. Ja? Der marschiert nicht sofort los. Ja? Für den Herrn ist da nicht sofort Alarmstufe rot und jetzt müssen wir da hin, jetzt müssen wir da eingreifen. Der Herr Jesus kann ganz ruhig aushalten. Ja? Ich weiß nicht, was in den Jüngern vor sich gegangen ist. Ich frage mich, was in den Herzen dieser beiden Schwestern vor sich gegangen ist. Ja? Der Herr Jesus hält ruhig aus. 4 Tage lag er schon in der Gruft. 4 Tage waren vergangen. Warum? Das sagt der Herr Jesus schon im Vers 4, ja? Diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Der Herr Jesus wollte ein Wunder tun. Der Herr Jesus hatte Anweisung von seinem Gott, ja, hier einzugreifen, etwas Großes zu tun. Warum? Damit Gott Vater verherrlicht wird, groß gemacht wird, proklamiert wird und damit Gott Sohn, der Herr Jesus, verherrlicht wird. Deshalb dieses Zögern, dieses Aushalten. Ich weiß nicht, wie du drauf bist. Ich sage euch, wie ich drauf bin. Ja? Ich bin kein Typ, der so richtig aushalten kann. Ja? Also 4 Tage da zögern, ja, 4 Tage in der Gruft. Wir lesen später, kommen wir noch hin. Da sagt Martha so ein bisschen frustriert, so ein bisschen, ach, Herr, er riecht schon, ja, da war schon die Verwesung eingesetzt. Es gibt auch überhaupt keine Zweifel, es gibt überhaupt keine Diskussionen, ob Lazarus tot war oder nicht. Der stank schon. Da war schon die Verwesung im Gange, der Verfall. Ja? Wie sind wir unterwegs? Ich lese uns mal einen Vers aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 28. Ich denke, ich habe da schon im vergangenen Jahr mal ein paar Sätze dazu gesagt. Aber wie sagt ein russisches Sprichwort, die Russen sind jetzt ein bisschen verrufen, ja, aber ein russisches Sprichwort sagt, die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Jesaja 28, 16. Darum, so spricht der Herr Yahweh, siehe, ich gründe einen Stein in Zion, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, aufs Festeste gegründet. Eine Prophetie auf den Herrn Jesus hin, eine Prophetie, die, an die Petrus im ersten Brief im Kapitel 2 erinnert. Ja? Er zitiert diesen Text. Aber mir geht es um den letzten Teil. Da heißt es schlicht, wer glaubt, oder man könnte auch übersetzen, wer vertraut, wird nicht ängstlich eilen. Es gab mal eine Situation in meinem Leben, da hat sich der Vers bei mir eingebrannt. Er wurde eingemeißelt in mein Hirn. Ja? Wer glaubt, wer vertraut, der wird nicht in Panik verfallen. Der wird nicht machen, der wird nicht, ja, wir sind dann schnell dabei, irgendwelche eigenen Wege zu gehen und irgendwelche Register zu ziehen. Ja? Dann greift irgendwo Vitamin B, sprich Beziehungen. Ja? Dann fangen wir an zu rödeln und zu machen. Wer glaubt, wer vertraut, wird nicht ängstlich eilen. Vielleicht bist du auch irgendwo in einer Lebenssituation, wo dir vielleicht Angst ist oder wo es vielleicht große Fragen gibt in deinem Leben. Vielleicht hast du eine Diagnose vom Arzt, die irgendwo ja, manchmal nicht nur erschreckend ist, sondern auch echt runterzieht. Vielleicht hast du Not auf Arbeit. Vielleicht gibt es etliche Fragezeichen für dich. Wer glaubt, wer vertraut, wird nicht ängstlich eilen. Ich möchte uns dazu von Herzen ermuntern. Ja? Ich hatte vor 2 Jahren eine üble Diagnose. Ja? Mein Arzt hat mich aus dem Verkehr gezogen. Ich muss dazu sagen, ich bin mein Leben lang zu keinem Arzt gegangen. Ja? Also 10 Jahre war so der Schnitt, alle 10 Jahre. Wir haben in den Rechner geguckt, was, Sie waren 10 Jahre nicht beim Arzt. Ich sage, warum denn? Mir hat ja nichts gefehlt. Ja? Wirst du gar nicht mehr ernst genommen. Ja? So, und dann kam irgendwo der Fall X, schwere Schlafapnoe. Das heißt schlicht und ergreifend, ich habe mich ja mit meinem Freund Lutz gerade unterhalten und habe ihm empfohlen, du geh mal den Weg. Ja? Die Summe der Aussetzer im Schlaf war länger als die Schlafphase. Ja? Der längste Aussetzer, 1 Minute 27. Da sind schon die ersten erstickt. Ja? Und der Arzt sagte mir, kann ich Ihnen ganz einfach erklären, Sie sind ja seit Jahren im Stressmodus. Sie haben keine Ruhephase mehr. Ja? Schlaf ist für Sie Stress. Ja? Jo, heißt Schlaflabor, Termin bei uns nach 3 bis 4 Monaten. Wer sich ein bisschen da hineinversetzen kann, als Bruder im Reisedienst, kein Auto fahren, schwierig, oder? Ja, ahnt gar nicht, was da in meinem Herzen so vor sich ging, ja? Da hat sich dieser Vers bei mir eingebrannt. Ich muss sagen, ich habe Wunder erlebt. Der HNO-Arzt, der hat mir dann eine Liste mitgegeben von 8 verschiedenen Schlaflaboren im Umfeld von 50 Kilometern. Den Erster angerufen, bla bla bla, schicken Sie Ihre Unterlagen, der Chefarzt wird entscheiden, wie wichtig das wirklich ist. Ich habe gesagt, Mädel, vergiss das Gespräch, hak's ab, hat nicht stattgefunden. Ruf den Zweiten an, sagt die Schwester mir, ja, Sie können morgen kommen um 12 Uhr. Der absolute Hammer. So ist Gott. Ja? Der HNO hat mich später gefragt, wie hast du denn das gemacht? Hast du Beziehungen? Ich habe hier einen Kraftfahrer, der liegt ja 4 Monate auf Eis. Der hat erst einen Termin in 4 Monaten. Ich sage, du, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gebetet und viele haben dafür gebetet. Lange Rede, kurzer Sinn, nach 3 Wochen war ich damit durch. Kein Dienst musste ausfallen. Ich hatte einen jungen Bruder, der wollte mich schon immer begleiten. Der durfte mich jetzt mal begleiten. Der ist dann zu meinem Chauffeur mutiert. Ja. War für ihn und auch für mich eine schöne Sache. Und nach 3 Wochen war ich durch. Und dieses Wort hat sich bei mir eingebrannt. Wer glaubt, wer vertraut, wird nicht ängstlich eilen. Der wird nicht in Panik verfallen. Ja? Der wird nicht selber machen. Der wird still vertrauen. Das habe ich gelernt. Und hoffentlich wird das nächste Mal anders. Hoffentlich. Ich möchte da ganz nüchtern sein. Ja? Und der Herr Jesus, der kann auch hier aushalten. 4 Tage waren vergangen. Ja? Und dann erst macht sich der Herr Jesus auf den Weg. Und die erste Begegnung, die er hat, ist mit Martha. Vers 20 habe ich gelesen, Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Ich greife gleich mal vor, nämlich auf die Reaktion der Maria, als Martha sie davon informiert. Ja, Vers 28, der Lehrer ist da und ruft dich. Als aber diese es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Hören, schnell aufstehen und gehen. Wir haben in der Heiligen Schrift etliche Beispiele, ja, wo Gott spricht. Ich habe das gestern mal kurz erwähnt. Ich habe in den letzten Monaten in einigen Versammlungen über Elia gepredigt. Ja, und bei Elia lesen wir das immer wieder. Ja. Gott sprach und Elia ging. Ja. Gott spricht ins Leben von Elia hinein und wir haben immer den unmittelbaren Gehorsam. Da gibt es kein Verhandeln, da gibt es kein Zweifeln, ja? Wie wir so manchmal mit Gott hadern, ja? Oder ich weiß nicht, wie du drauf bist, ich bin manchmal so schnell dran, auch Dinge zu vertagen. Ja? Hm. Kann ich auch morgen machen oder übermorgen. Ja? Wir haben mal auf Arbeit gesagt, die Arbeit ist ja kein Frosch, die huppt ja nicht weg. Ja? Man kann ja so die Sachen auch mal ein bisschen vor sich herschieben. Bei Elia war das nicht so. Ja, Gott spricht und Elia reagiert. Und die Anweisungen, die Gott gibt dem Elia, die waren manchmal, also Leute, ja, wenn ich daran denke, 1. Könige 17,1, dieser grandiose Auftritt da vor Ahab. Ja, und dann im nächsten Vers, Gott spricht, geh hin an den Bach Krit, ein Jahr Pampa, ein Jahr absolute Einsamkeit. Ja? Allein am Bach Krit, im Glauben und Vertrauen darauf, dass die Raben da wirklich jeden Morgen und jeden Abend kommen und Brot und Fleisch bringen. Das war schon eine Herausforderung. Dann kommt die nächste Anweisung. Gott sprach, Elia ging nach Zapat, ins Haus dieser Phönizierin, eine Witwe, ja. Mich begeistert das in diesem Text, oder ich denke an 1. Mose 22. Bibelleser wissen, was da steht. Diese schöne Begebenheit von Abraham und Isaak, dieses schöne Bild auch für die Liebe Gottes und die Liebe Gottes zu seinem Sohn. Ja? Gott spricht zu Abraham, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, und geh hin und opfere ihn auf einem der Berge, den ich dir zeigen werde. Ja? Dann lesen wir wenig danach, und Abraham stand des Morgens früh auf, trifft alle Vorbereitungen, er spaltete das Holz zum Brandopfer und er geht hin. Also dem Reden Gottes folgt der unmittelbare Gehorsam. Ja? Da gab es kein Verhandeln. Und ich frage mich manchmal, wie oft ich wohl in diesen 3 Tagen auf diesem Weg zum Berg Moria umgedreht wäre. Ja? Abraham geht. Ich wünsche uns das. Ja? Hier lesen wir, Maria hört, sie steht schnell auf und sie geht zu dem Herrn. Ich wünsche uns allen, dass wir hörbereite Leute sind. Also dass hier unsere Radartüten, ja, unsere Herzen auch wirklich auf Hören, auf Empfang eingestellt sind. Ja? Auf das Reden Gottes, auf das Reden des Herrn Jesus in mein Leben hinein. Sei es durch das Lesen des Wortes Gottes, sei es durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Oder vielleicht im Gespräch mit dem Bruder oder Schwester. Dass wir auf Empfang geschaltet haben. Dass wir hören, hörwillig sind. Damit geht's ja los. Und dass wir dann auch tun. Wir kennen alle diese Aussage, ja? Seid nicht Hörer allein, sondern werdet auch Täter des Wortes. Ja? Ist ja eine tolle Sache. Desto größer die Versammlung, desto weniger die wirklich echt arbeiten, desto mehr Konsumenten. Ja? Und ich habe manchmal so das Gefühl, da gibt es so Leute, liebe Geschwister, die setzen sich da auf ihren Platz. Ja? Wie sagen wir so schön, der nimmt immer in Treue seinen Platz ein. Ich habe dann immer so das Gefühl, ja, geht es hier darum, schlechthin, dass der Kadaver da auf dem Stuhl sitzt? Oder geht es uns darum, dass wir im wahrsten Sinne unseren Platz einnehmen und uns auch wirklich von unserem Herrn gebrauchen lassen? Das heißt für mich Platz einnehmen. Ja? Das, was mir aufgetragen ist, in den Diensten, in denen ich gestellt bin, das wirklich zu tun, das zu leben. Ja? Das hat für mich mit Tun zu tun, ja? mit dem Herrn dienen. Ja? Nicht nur schlechthin dabei sein. Ja? Man setzt sich hin auf den breiten Hintern, ja, mancher setzt sich hin mit dem breiten Hintern auf seine Bekehrung, ja, jetzt habe ich es ja, ja, ist ja alles gut, alles easy, ja, kann mir ja nichts mehr passieren. Aber ein Leben mit dem Herrn Jesus hat auch mit Heiligung zu tun, hat auch zu tun mit Glaubenswachstum, hat zu tun mit der Tatsache, dass wir den Herrn Jesus ähnlicher werden wollen, ja. Es gibt manche geistliche Babys in unseren Versammlungen. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ja? Es gibt manche geistliche Babys, die sind nie so richtig weitergekommen. Ja? Bekehrung, auch schön, alles gut, alles easy. Ja? Ja, wenn wir uns wirklich ganz bewusst unter die deckende Kraft des Blutes des Herrn Jesus gestellt haben, dann ist alles gut, selbstverständlich. Aber es gilt trotzdem voranzukommen. Ja? Es gilt zu wachsen im Glauben. Also hören, schnell aufstehen, schnell reagieren und zum Herrn gehen. Und das ist mir bemerkenswert. Bei Maria, beim ersten Mal, Lukas 8, da haben wir gelesen, und sie saß zu den Füßen des Herrn und hörte auf sein Wort. Hier geht sie auch wieder unmittelbar zu ihm. Vers 32 ist aber auch noch bemerkenswert. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen. Maria wusste immer, wer sie war, in Erinnerung an die Stunde, aus der wir kommen. Maria wusste immer, wer sie war und was sich gebührte, was sich geziemte. Sie wusste immer, mit wem sie es zu tun hatte. Ich habe das schon mal gesagt, sicherlich in der Vergangenheit. Ich liebe dieses Wort, was sich geziemt, ja. Spricht ja heute kein Schwanz mehr, ja, klar, logisch. Heute würde man sagen, was sich gehört, was sich gebührt, ja. Wir kennen das Wort aus Lukas 23, wo dieser Verbrecher am Kreuz den anderen zurechtweist, ja. Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist, denn wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber, der Herr Jesus, hat nichts Ungeziemendes getan. Und auch der Apostel Paulus und auch Petrus gebrauchen dieses Wort. Ja? Was sich geziemt, was sich nicht geziemt. Ja? Wissen wir noch, was sich geziemt, was sich gebührt? Heute haben sich ja die Dinge so ein bisschen verschoben. Ja? Heute habe ich manchmal das Empfinden, heute hat der Ältere den Jüngeren zuerst zu grüßen. Ich habe es anders gelernt. Aber vielleicht haben die Alten auch geirrt, ich weiß nicht. Ja? Ich habe noch gelernt, dass die Jüngeren die Älteren grüßen zuerst. Ja? Ich breche mir aber auch keinen ab, das umgekehrt zu tun. Es hat sich manches verschoben. Ja? Ich wünsche mir auch unter uns Christen, dass wir mal irgendwo es vielleicht auch wieder neu lernen, mit ein Stück mit Respekt und Wertschätzung auch miteinander umzugehen. Ja? Das meint auch nicht nur das Miteinander zwischen den verschiedenen Generationen. Das meint allgemein unser Miteinander, dass wir ein Stück mit Respekt und Wertschätzung und Liebe miteinander umgehen. Ja? Nur mal eine ganz kurze Fußnote. Ja? So, Martha begegnet aber als Erste dem Herrn Jesus. Sie geht ihm entgegen. Und beide Schwestern, ist euch sicherlich aufgefallen, ich gehe davon aus, sowohl die Martha im Vers 21 als auch die Maria im Vers 32 sagen wortwörtlich das Gleiche. Ich glaube nicht, dass die sich abgesprochen haben. Die haben das mit Sicherheit auch nicht auswendig gelernt. Ja, aber beide hatten eine Überzeugung. Ja, ich habe das überschrieben, die Frage der Überzeugung. Ja, beide hatten die Überzeugung, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Beide völlig identisch, unabhängig voneinander. Sicherlich haben diese beiden Schwestern sich ausgetauscht und miteinander gesprochen. Und sie hatten beide die gleiche Glaubensüberzeugung, ja, dieses unmittelbare Vertrauen zum Herrn Jesus. Und sie waren sich beide gewiss, wenn der Herr Jesus anwesend gewesen wäre, wäre ihr Bruder Lazarus nicht gestorben. Ich möchte uns mal eine Frage stellen. Welche Überzeugungen, welche Glaubensüberzeugungen haben wir? Welche Glaubensüberzeugungen hast du? Ich persönlich glaube schon, dass wir in der Zukunft echte Überzeugungen brauchen. Ja, ein echtes Überzeugtsein von den Dingen des Glaubens. Ja? Der Herr Jesus antwortet der Martha. Martha, ihr Vertrauen reicht sogar so weit, dass sie sagt, aber auch jetzt weiß ich, dass was irgend du von Gott erbitten magst, Gott dir geben wird. Also Marthas Glaube, den halte ich schon für spektakulär. Ja? Oftmals werden Martha und Maria so ein Stück auseinander dividiert. Ja? Martha war die Betriebsame, die Action gemacht hat, ja, die gerödelt hat, die gemacht hat. Ja? Da ging es nur ums Machen, ums Tun. Und die Maria war die Frau des Glaubens. Auch Martha hatte Glauben. Ja? Und sie hatte die Überzeugung, ja, dass der Herr Jesus alles tun könnte, alles empfangen könnte, ja, was er vom Vater erbittet. Die Überzeugung, die hatte sie. Das spricht schon deutlich für sie. Und der Herr Jesus antwortet, dein Bruder wird auferstehen. Doch darauf gibt es eine Reaktion. Und die entsprach dem geistlichen Stand oder der Belehrung, in der Martha stand, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Das war die jüdische Lehre, ja, dann, wenn der Herr Jesus bei seinem zweiten Erscheinen, ja, wir müssen hier unterscheiden, sein erstes Erscheinen auf diese Welt war als Kind geboren in Bethlehem, dann kommt die Entrückung, da erscheint er aber nicht sichtbar auf dieser Welt. Da haben wir haben uns gestern daran erinnert, an diesen kurzen Text. Ja. Da kommt er uns entgegen in Wolken, in der Luft. Ja. Und wir werden bei ihm sein. Da erscheint er nicht sichtbar. Sie spricht hier von den zweiten Kommen in Macht und Herrlichkeit. Wenn übrigens auch wir mit ihm kommen werden. Ja. Und die Schrift sagt sogar, ich fasse es nicht, wir werden mit ihm herrschen. Keine Ahnung, was das heißt und was das für ein Ausmaß haben wird. Sie spricht hier vom zweiten Erscheinen in Macht und Herrlichkeit. Ja? Und es wird auch da eine Auferstehung geben. Ja? Das war der Stand ihrer Belehrung, ihres Wissens. Aber der Herr Jesus sagt etwas anderes. Und wir haben es dann im Vers 25 mit dem fünften sogenannten Ich-Bin-Wort des Herrn Jesus zu tun. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und das war für Martha nach ihrem Kenntnis, ihrem Belehrungsstand spektakulär. Ja? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Geschwister, für mich ist das einfach eine gewaltige Botschaft. Ja? Und dieses Ich bin, ja, also der Jesus ist das in Person. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wenn er hier von Leben spricht, dann meint er natürlich das ewige Leben. Das ewige Leben, ja. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, warum denn? Weil, nochmal die Erinnerung, weil die in Christus Entschlafenen auferstehen werden. Und der nächste Vers, ich konnte damit länger nicht umgehen, da sagt er ja, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Da spricht er eigentlich von denen, die Entrückung live erleben. Ja? Wir wissen nicht, ob wir die Entrückung als noch Lebende live erleben, dann werden wir überhaupt nicht sterben. Ja? Oder ob wir sterben und dann auferstehen in Ewigkeit. Ja? Genau diesen Unterschied meint der Herr Jesus. Und dann folgt eine Frage. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Glaubst du dies? Glaubst du das? Und diese Frage, die möchte ich jetzt mal unmittelbar an jeden Einzelnen von uns weiterreichen. Glaubst du das? Dass der Herr Jesus die Auferstehung und das Leben ist? Liebe Leute, Dankeschön. Liebe Leute, das ist die existenziell wichtigste Frage, denn das entscheidet, wo du die Ewigkeit zubringst. Im Himmel oder in der Hölle? Über Hölle wird heute nicht mehr gepredigt. Ich muss mir das oft anhören. Ja? Aber Leute, das sagt uns Gottes Wort. Die Bibel spricht deutlich von Himmel. Und sie sagt uns auch, was uns im Himmel erwartet. Ja? Wir werden ewig beim Herrn Jesus sein. Wir werden ihn dann endlich in Vollkommenheit anbeten. Ja? Dann wird er unser ganzes Sein ausfüllen. Ja? Wir wollen uns auch mal von dem Gedanken lösen, dass es in der himmlischen Herrlichkeit da große Familienzusammenführungen gibt. Ja, ich glaube schon, dass wir uns einander erkennen werden. Denn der erste Korintherbrief, Kapitel 15, sagt uns, das große Kapitel, das große Auferstehungskapitel, weil die Thematik der Auferstehung, die war schon zu neutestamentlichen Zeiten sehr umstritten. Ja, und der Apostel Paulus, der agiert da richtig, ja, und er spricht von den Zeugen der Auferstehung, ja. Wir haben dann eine richtige Auflistung, ja, und danach 500, denen er begegnet ist. Ein gewisser Amerikaner, Josh McDowell, hat ein Buch geschrieben, der Titel lautet Die Tatsache der Auferstehung. Ich hoffe, ihr kennt das. Könnt ihr heute bei Wolfgang Bühne, CLV Verlag, für Appel und ein Ei erwerben, ja. Kostet keine 5 Euro mehr. Liest sich hervorragend. Josh McDowell war ein ungläubiger Mann, Rechtsanwalt, ja, Justiz. Und der hat Forschung angestellt über die Auferstehung. Und er kam zu einem Rechtsergebnis. Seine Forschungen haben ergeben, zu diesem Fazit kam er. Er kam übrigens über seine Forschungen zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus. Seine Forschungen haben ergeben, dass es keinen Justizfall in der Weltgeschichte gab, der so bewiesen ist wie die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Ja? Ob durch die Zeugnisse der Heiligen Schrift oder auch die danach folgende Kirchengeschichte. Ja? Und über diesem Ergebnis seiner Forschungen kam er zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus. Ist wirklich lesenswert. Glaubst du das? Dass der Herr Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Die Beantwortung dieser Frage entscheidet darüber, wo du die Ewigkeit zubringen wirst. Über Hölle spricht die Heilige Schrift auch. Ich ziehe es nur stichpunktartig auf. Ewige Gottesferne. Niemand hat von uns eine Ahnung von ewiger Gottesferne. Die Heilige Schrift spricht von ewiger Finsternis. Ich habe schon die ganz coolen Typen erlebt, die haben mir dann gesagt, ja, oder haben miteinander gesprochen, ja, wenn wir denn in der Hölle sind, dann können wir mal richtig hier ein Skat kloppen. Ja, aber ich habe gedacht, Jungs, da ist nichts mit Skat kloppen. Das ist nämlich ewige Finsternis. Du siehst deine Karten nicht, kannst du vergessen. Ewige Finsternis. Die Bibel spricht von Heulen und Zähneknirschen, von ewigem Feuersee. Und liebe Geschwister, ich habe mal das Empfinden, in unseren Köpfen ist da auch mal etwas schräg, von unserem Verständnis her. Hölle heißt nicht, ich sag mal gut Deutsch, ja, ihr kennt mich mittlerweile, Hölle heißt nicht, ja, einmal verheizt und empty, Schicht im Schacht, nein. Hölle, was damit verbunden ist, ist genauso ewig, wie wir ewig beim Herrn Jesus sein werden und ihn anbeten werden. Genauso ewig. Und diese Tatsache, dieses Wissen muss uns zu den Menschen treiben, ihnen das zu sagen, dass es da dieses Heil in Christus gibt, dieses Heil in dem Herrn Jesus Christus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Glaubst du das? Martha glaubt. Und was sagt sie? Ja, Herr, Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Das war ihr Verständnis. Ja? Und ihr Verständnis ging schon weiter als das Verständnis der meisten Schriftgelehrten und Pharisäer, die eigentlich zu Hause waren im Gesetz. Ja? Denn was sagt sie? Sie spricht den Herrn Jesus an mit Herr, Kyrios. Ja? Sie spricht ihn an mit dem Christus, dem Messias. Sie bringt damit zum Ausdruck, du bist Gott, du bist Sohn Gottes. Ja? Und das drückt sie ja dann auch in der nächsten Aussage aus. Du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und das war schon sehr gewaltig. Diese Frau hatte Glaubensüberzeugungen, die dem allgemeinen Stand in der Gegenwart dieses Textes schon weit vorausgingen. Wir wollen uns einmal die Frage stellen, ich kenne euch nicht alle, ich habe keine Ahnung, wie dein Stand zum Herrn Jesus ist. Ja? Warum du hier bist? Glaubst du daran, dass dieser Jesus von Nazareth Herr ist? Ist er dein Herr? Ist er für dich der Christus? Der verheißene Messias? Ist er für dich der Sohn Gottes? Liebe Leute, das sind entscheidende Fragen, existenziell entscheidende Fragen, die darüber entscheiden, wo du die Ewigkeit zubringst. Ist eigentlich schon Schluss, oder? Nicht? Gut, okay. Vers 33. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich. Vers 35, er ist wohl der kürzeste Vers in der ganzen Heiligen Schrift. In meiner Übersetzung heißt es, Jesus vergoss Tränen. Es gibt Übersetzungen, da heißt es schlicht, Jesus weinte. Zwei Worte. Der kürzeste Vers in der ganzen Heiligen Schrift. Im Vers 38 noch einmal, Jesus nun wieder tief in sich selbst seufzend kommt zur Gruft. Liebe Geschwister, liebe Leute, hier wird deutlich, welches Empfinden der Herr Jesus hatte. Und wir haben mehrere Berichte in den Evangelien, wo es schlicht heißt, ja, und Jesus weinte. Oder und Jesus seufzte. Oder der Herr Jesus weinte über Jerusalem. Ja? Weil er einfach die Menschen sah in ihrer Gottesferne, in ihrem mangelnden Glauben, ja? In ihrem nicht vorhandenen Vertrauen auf Gott. Und das erschütterte den Herrn Jesus. Und der Herr Jesus, der ist ja auch erschüttert. Ja, ich finde diese Ausdrucksform schon sehr extrem, ja. Im Vers 33, er seufzte tief im Geist. Das ging an ihm nicht vorüber, da stand er nicht irgendwo erhaben darüber. Das hat ihn wirklich erschüttert, das ging ihm durch Mark und Bein, als er die Trauer der Menschen sah, ja, und auch diese Hoffnungslosigkeit, die darin irgendwo zum Ausdruck kommt. Und da merken wir wiederum, ja, wir haben einen Herrn, der nicht nur, von dem es nicht nur heißt, dass er Martha und Maria und ihren Bruder Lazarus liebte. Es geht auch noch ein Stück weiter. Ja? Nicht nur Liebe, der Herr Jesus nimmt echt Anteil. Er seufzt, er weint, er ist erschüttert. Das ging ihm durch Mark und Bein. Und das macht mich sehr dankbar, dass ich einen Herrn habe, der sich in deine Situation hineinversetzen kann. Der, Hebräer 4, Mitleid zu haben vermag mit unseren Schwachheiten. Und das unterscheidet den Herrn Jesus von allen anderen Göttern und Nicht- und Götzen. Ja? Da ist nichts mit Liebe, da ist nichts mit Barmherzigkeit, da ist nichts mit Einfühlungsvermögen, da ist nichts mit Mitleiden, da gibt es nur Forderungen. Ja? Wir haben einen Herrn, der ist einmalig, der ist wunderbar. Ich möchte noch ein paar Gedanken sagen Im Vers 39 heißt es, sie kommen ja zur Gruft, was gestern schon kurz erwähnt, nehmt den Stein weg. Ich lese mal jetzt noch den restlichen Text, ich lese mal ab Vers 38. Jesus nun wieder tief in sich selbst seufzend kam zur Gruft, es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des Verstorbenen Martha spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da haben wir wieder diese Verbindung, ja? Das hatten wir schon mal im Vers 4, ja? Wo der Jesus sagte, die Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Da haben wir wieder diese Verbindung, ja? Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Also hier merken wir mal, auch wie erbärmlich kurz, ja, dieser Glaube der Martha reichte. Ja? Zuerst diese Aussage und jetzt in dieser Situation schon wieder irgendwo am Boden, ja, Herr, er riecht schon. Ja, also da klingt ja so ein Stück Frustration, so ein Stück Verzweiflung durch, ja. Was soll das jetzt noch? Warum wollen wir jetzt den Stein wegnehmen da von der Gruft, ja? Er stinkt schon. Das ist übrigens sehr interessant. Bei allen 3 Begebenheiten, also Lukas 8 und Johannes 11 und dann auch Johannes 12, vielleicht haben wir mal Gelegenheit, das noch miteinander zu besehen, ja? Als Maria die Füße und mit Sicherheit auch das Haupt, da gibt es keinen Widerspruch, des Herrn Jesus salbt mit dieser sehr kostbaren Narde. Wir haben es bei allen 3 Begebenheiten mit Gerüchen zu tun. Ja? In Lukas 8 wird das nicht erwähnt. Ja? Da kann man das zwischen den Zeilen ganz schlicht und einfach lesen. Da lesen wir ja, dass sie ein Mahl zubereiteten. Ja? Also da zog der Duft eines guten Essens durchs Haus. Ja? Kennen wir ja. Wenn wir jetzt nach Hause kommen, dann ist das ja ein Geruch, der ist ja doch recht verlockend. Ja? Tut ja gut. Hier war es der Duft der Verwesung, oder besser gesagt, der Gestank der Verwesung. Und in Johannes 12, da lesen wir was ganz anderes, da lesen wir im Vers 3, das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Ja? Da war das ein Wohlgeruch. Ja? Es war der Wohlgeruch der Anbetung der Maria. Ja? Vielleicht können wir das mal später besehen. Aber alle 3 Begebenheiten haben mit Gerüchen zu tun. Ja? Und noch einmal, das, was wir tun können, sind wir gerufen zu tun. Nehmt den Stein weg. Es wäre für den Herrn Jesus ein kleines gewesen, dafür zu sorgen. Ja? Das hätte er in seiner Kraft, wäre das für ihn Peanuts gewesen. Aber was wir tun können, sollen wir tun. Und genauso, ich lese mal jetzt weiter. Sie nahmen ihm nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst, doch um der Volksmengen willen, die umherstehen, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen, mit Grabtüchern gebunden und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, macht ihn los und lasst ihn gehen. Da haben wir wieder das Gleiche, ja? Es wäre doch für den Herrn Jesus ein leichtes gewesen, den Lazarus da frei heraustreten zu lassen. Nein, er sagt, macht ihn los, lasst ihn gehen. Das, was wir tun können, was in unserer Macht steht, sind wir gerufen, auch zu tun. Alles andere, was uns unmöglich ist, tut der Herr Jesus. Darauf dürfen wir einfach vertrauen. Ein Prinzip, was hier deutlich wird. Ich möchte noch etwas sagen zu diesem Lazarus, komm heraus. Warum ruft der Herr Jesus diesen Mann hier bei seinem Namen? Ich habe einen kürzlichen Gedanken gelesen bei einem alten Bruder von den Puritanern. Er schrieb dazu, Das hat mich fast aus den Socken gehauen. Ja. Er schrieb dazu, wenn der Herr Jesus nicht gerufen hätte, Lazarus, komm heraus, dann hätte er den ganzen Friedhof leergeräumt. Dann wären da alle auferstanden. Ja? Er musste rufen, Lazarus, komm heraus. Damit auch nur Lazarus aufersteht. Ja? Die Auferweckungskraft unseres Herrn, die ist ohne Ende. Ja? Und so wird auch, das wird so werden. Die in Christus Entschlafenen werden auferstehen. Und in Offenbarung 20, ab Vers 10, der große weiße Thron, es werden alle Menschen auferstehen. Und alle Elemente dieser Welt werden die Toten wiedergeben, egal wie und wo. Ja? Auch wenn da auch in Deutschland da vor vielen, vielen Jahren schon, ja, die Atheisten meinten, mit der Verbrennung, mit der Kremation, da schlagen wir mal Gott ein Schnippchen. Ja? Was soll er danach auferwecken? Alles Nonsens, nichtig. Alle Menschen werden auferstehen. Die in Christus, um ewig bei ihm zu sein, und die ohne Gott zum ewigen Gericht. Das steht fest. Und wenn der Herr Jesus nicht gerufen hätte, Lazarus, komm heraus, hätte er den ganzen Friedhof leer gemacht. Das ist so. Mir war der Gedanke einfach köstlich. Ja? Ich lese noch die nächsten beiden Verse. 45, viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Einige aber von ihnen gingen hinaus zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Und wir dürfen wohl davon überzeugt sein, dass das bis heute so ist. Bei der Verkündigung der frohen Botschaft, bei der Verkündigung der Tatsache der Auferstehung und des ewigen Lebens gibt es bis heute beide Gruppen. Die einen, von denen es hier heißt, sie glaubten an ihnen, und die anderen, die hingehen und zu Verrätern werden, die das nicht begriffen haben, die das nicht in ihre Herzen aufgenommen haben, ja? Die dafür sorgen, dass der Herr Jesus weiter verfolgt wird. Ja, und die Pharisäer, die reagieren hier im Vers 48, wenn wir ihn so gewähren lassen, werden alle an ihn glauben. Ja, denen wurde doch Angst. Ja, hier musste doch eingegriffen werden, hier musste doch was passieren. Ja, und deshalb haben sie natürlich, ja, war das alles Heilsplanen, Heilshandeln Gottes, haben sie den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht. Kreuzige ihn. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und diese Aussage hat dieses Volk erlebt. Bis hin im Holocaust. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und doch hat Gott auch einen Plan mit seinem Volk. Und wir wollen auch nicht müde werden zu beten für das auserwählte Volk Gottes. Viele haben da so sehr euphorische Gedankengänge. Wenn man mal nüchtern und wach ist und die Dinge mal untersucht, dann ist es ein verschwindend kleiner Teil an wirklich Christusgläubig gewordenen Juden. Ja? Da ist immer noch, wie Paulus schreibt, die Decke vor ihren Augen. Ja? Und die wird so lange sein, bis Gott diese Decke wegnimmt. Aber für uns, wir wollen uns einfach festhalten. Ich habe es überschrieben, die Frage der Überzeugung, man könnte auch sagen, die Frage des Vertrauens, des Glaubens. Und ich möchte mal zum Abschluss noch zwei kurze Texte lesen, die von Überzeugungen sprechen und Überzeugungen, die auch für uns wesentlich sind. Das erste im 2. Timotheusbrief im Kapitel 3, da heißt es in dem zweiten Du aber des Apostels Paulus, wir haben drei Du aber, ja, Kapitel 13, du aber hast genau erkannt. Kapitel 14, du aber bleibe. Und Kapitel 4, 5, du aber sei nüchtern. Mir geht es jetzt um das Zweite. Da heißt es im Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Paulus erinnert den Timotheus daran, und mir scheint das heute in unserer Gegenwart wichtiger denn je. Bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Wir leben in einer üblen Zeit. Wir leben seit langer Zeit im Liberalismus, in der liberalen Theologie, ja, wo ich dann auch lernen musste. Ein Bruder sagte mir das: Bist du denn nicht darüber belehrt, dass wir unterscheiden müssen zwischen allgemeingültigen Aussagen in den Briefen und gemeindespezifischen Aussagen in den Briefen? Ich sagte ihm, der Bruder war nicht 63 oder 53, der war 73. Ja. Ich sage, nein, darüber bin ich nicht belehrt. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich darüber nicht belehrt bin. Weil alle Schrift ist von Gott eingegeben. Alle Schrift ist von Gott ausgehaucht und dem einzelnen Schreiber eingehaucht. Ja? Und ich sagte dem lieben Bruder, er bezog sich auf 1. Korinther 11. Ich hatte ein paar Sätze gebildet über 1. Korinther 11. Den ersten Teil, das sind ja so gewisse Anordnungen, die schmecken uns ja nicht mehr. Ja? Und das war eigentlich sein Anklagepunkt. Und ich sagte ihm, du, gemeindespezifisch und allgemeingültig, mein lieber Bruder, was machst du denn da mit Kapitel 1 im 1. Korintherbrief? Ja, was meinst du denn? Das ist ja ganz einfach. Da steht Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes der Brüder, der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Liebe Geschwister, wir wollen uns nicht irre machen lassen. Wenn wir da anfangen, gemeindespezifisch und allgemeingültig, dann kommen wir dahin, dass zwischen diesen beiden schwarzen Deckeln nichts mehr übrig bleibt. Was hat uns dann das Gesetz zu sagen? Da gibt es dann die ganz Coolen, die sagen, und damit wird alles erschlagen, Christus ist das Gesetzesende. Ja, selbstverständlich ist Christus das Gesetzesende. Deswegen spricht aber das Gesetz durchaus auch zu uns. Ja, nicht von uns, aber auch durchaus auch zu uns. Ja, selbstverständlich gibt es kein Christus und, ja. Das ist ein ganz einfaches Unterscheidungsmerkmal, wenn es um Sekten geht, ja. In dem Augenblick ist eine Truppe eine Sekte, wenn es ein Christus und gibt. Wenn Christus nicht ausreicht, ja. Bei Adventisten, Speisegebote, Sabbat, ja. Und bei vielen anderen, da gibt es immer wieder ein Christus und. Nein, allein der Glaube an den Herrn Jesus Christus errettet uns. Wir haben und wir können nichts dazu tun. Also Timotheus wird erinnert an das, was er gelernt hat und wovon er völlig überzeugt ist. Und ich möchte ein zweites lesen in Bezug auf dieses schöne Wort Überzeugung. Und das lesen wir im Römerbrief im Kapitel 8. Und ich lese zuerst den Vers 31. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ja, wir haben manchmal so Lebenssituationen, ich sag mal mit meinen Worten, da fällt uns nichts mehr ein. Da sind wir einfach sprachlos. Da haben wir keine Antworten. Und da sind wir auch manchmal gut und dran darauf, Gott irgendwo anzuklagen. Wir verstehen nicht. Warum? Was sollen wir nun hierzu sagen? Aber es geht weiter. Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und ich lese noch die Verse 38 und 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe. Und sicherlich ist es auch legitim, hier dazu zu setzen, hat sicherlich auch mit Höhe und Tiefe zu tun, Krankheit. Und zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Liebe Geschwister, wir wollen uns einfach auch einander Mut machen, wie auch unsere Lebensumstände sein mögen. Wir wollen uns erinnern an diese Überzeugung des Apostels Paulus und wir wollen sie mit ihm teilen. Ja? Ich wünsche mir einfach, dass du das auch so ganz persönlich von dir sagen könntest, denn ich bin überzeugt, dass nichts mich zu trennen vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich fasse kurz zusammen. Der Herr Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das fünfte Ich-Bin-Wort. Liebe Geschwister, wir wollen wirklich daran festhalten. Wir wollen glauben, wir wollen weiter vertrauen, wir wollen nicht ängstlich eilen. Wir wollen, ja, wie heißt das wörtlich, ja, erhebt eure Häupter, ja, wir wollen wirklich unsere Häupter erheben, ja, und in den Himmel schauen, den Herrn erwarten, ja. Es gibt so Leute, ihr kennt ja alle, es gibt so Optimisten und Pessimisten, wa? Also, gibt ein schönes Bild, ja, bei dem einen ist das Glas halb voll, beim anderen ist das Glas halb leer, ja, so unterschiedlich kann man ticken, ja. Und es gibt auch Fromme, die sind, für die ist das Glas immer halb leer. Ist alles so traurig. Ja. Und dann höre ich immer mehr und mir scheint das wie so eine Entschuldigung irgendwo. Ja, wir leben ja in der letzten Zeit und es ist uns ja alles verheißen. Und ach, da klingt dann auch für mich auch so viel Frustration durch. Und eigentlich haben wir ja schon aufgegeben. Ist uns ja alles verheißen. Wir leben in der letzten Zeit. Und ach, am liebsten möchte ich das Taschentuch zwicken und rüberreichen. Ja? Liebe Geschwister, wir wollen die Häupter erheben, wir wollen nach oben schauen. Christus kommt wieder. Und die Zeit bis dahin, die wollen wir auskaufen. Martin Luther hat gesagt, wenn ich wüsste, dass der Herr morgen wiederkäme, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Wir wollen die Zeit auskaufen. Und wir wollen hier nicht in den allgemeinen Pessimismus verfallen, in dieses allgemeine Gejammere auf höchstem Niveau. Wir wollen einfach wach und nüchtern sein, dankbar sein für das, was wir haben, was uns geschenkt ist. Vielleicht wird es in Zukunft enger. Vielleicht dürfen wir vielleicht noch sogar noch beten. Unser täglich Brot gib uns heute. Aber ich glaube, das wird uns gut tun, dass wir uns mal wieder erden und mal wieder checken, wer ist Gott und wer sind wir. Und einfach mal wieder bewusst wahrnehmen, dass nichts selbstverständlich ist. Und ich möchte dich herzlich bitten, im Sinne von 2. Korinther 5, da gibt es eine schöne Reihenfolge. Da heißt es, da wir den Schrecken des Herrn kennen, so überreden wir die Menschen. Dann heißt es, denn die Liebe des Christus drängt uns. Wenig später heißt es, so sind wir denn Gesandte oder Botschafter an Christi Stadt. Wir bitten, lass dich versöhnen mit Gott. Und wenn es unter uns noch jemanden gibt, der das von sich nicht sagen kann, dass der Herr Jesus wirklich sein persönlicher Herr und Heiland ist, der von sich nicht sagen kann, dass er Frieden hat mit Gott, dann bitte. Kapitel 6, 2 heißt es, denn heute ist die gelegene Zeit. Heute ist der Tag des Heils. Ich treffe viele Leute, die mir sagen, Matthias, ich habe das begriffen, ich habe das verstanden, ich muss mich bekehren. Aber ach, kann ich ja auf dem Sterbebett immer noch tun. Denkste Puppe, guck mal in die Zeitung oder ins Internet, wie viele Leute heute aus dem Leben gerissen werden, wo nichts mehr mit Sterbebett ist oder die Chance einer letzten Entscheidung. Heute ist die richtige Zeit. Heute ist der Tag der Rettung. Amen.